Ja, also wir fangen dann erstmal mit den Finanzen an. Und zwar kamen wir ja vorhin schon auf die Pandemie zu sprechen und da werde ich jetzt erstmal was zu fragen.
Corona.
Während der Pandemie hat die Kulturbranche stark gelitten. Wie möchte Ihre Partei diese Branche unterstützen?
Also die Linke hat ja schon seit sehr langer Zeit, haben verschiedene Akteure immer wieder gesagt, wir müssen die Kulturbranche unterstützen und aufbauen. Man vergisst, welche enorme Wirtschaftskraft hinter der Kulturbranche steckt. Und wir haben auch immer schon gekämpft, zum Beispiel, dass da nicht dieses Hartz-IV-Niveau kommt, wenn man die Corona-Hilfe beantragt, nach dem Motto, du hast ja nichts abzusetzen, dann kannst du auch kein Geld vom Staat bekommen. Allein da hätten wir schon gesagt, gebt denen echt mehr Geld, und zwar bedingungslos. Und da ist dann sowieso schon von vornherein was falsch gemacht worden. Ich selbst bin als Grafiker in der Künstlersozialkasse und ich konnte Kosten für Druck etc. pp. Absetzen und konnte ein bisschen Corona-Hilfe bekommen. Aber alle die freiberuflich immer hin und her fahren, wo es ihr eigenes Kapital, ihr eigener Einsatz ist, die keine Kosten haben zum Absetzen, die mussten alle zum Amt gehen. Und die haben alle nur Hartz IV bekommen, wenn sie Glück hatten, oder sollten erstmal ihre ganzen Reserven verbrauchen. Und das geht gar nicht. Also man muss diese Branche auf jeden Fall erhalten, weil die auch wichtig ist als Kit, also sozialer Kit und für die Teilhabe in der Gesellschaft.
Und was würden Sie da für eine Maßnahme vorschlagen?
Na, erstmal Geld, ne? Das ist das erste Mal. Wenn ich jemandem Geld gebe, dann nicht Lufthansa 2 Milliarden und schießt Arbeitnehmer, sondern dann in die Kulturbranche, in die Kreativbranche. Und da muss man halt wirklich gucken, dass erstmal wieder, ich sag mal, das gesellschaftliche Leben entsprechend starten kann. Das heißt, es wird auch hin zu Maßnahmen führen, wie kann man überhaupt wieder öffnen, wie kann Theater etc. wieder stattfinden etc. pp.
Okay, also auch eine Öffnung der Kulturbranche.
Ich sag mal, das, was da teilweise gelaufen ist, dieses nachts nicht rausgehen oder was war da alles für komische Regeln, das ist alles nicht wissenschaftlich evidiert. Und das ist alles einfach nur, raten wir mal, ein bisschen blinder Aktionismus.
Okay, dann kommen wir zur schwarzen Null. Und zwar sollte diese aufgehoben werden, um wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen oder auch um den Klimaschutz und den Umweltschutz zu finanzieren.
Die schwarze Null ist eine Katastrophe für sich. Ich sag mal, das, was ich damals schon in der Schule, das war so Ihr Jahrgang, gelernt habe, Schwarzen Freitag, Weimarer Republik, da gab es einen Bankrun, heißt es, glaube ich. Da sind alle hingelatscht, haben ihre Vermögen abgeholt und gesagt, ich will sparen, das ist meins, bevor das weggeht. Und dadurch ist die Investition massiv runtergegangen, die Wirtschaft in die Krise gegangen. Und danach kam Schnötzelchen an die Macht und wir wissen, wie es weiterging. Deswegen ist diese Sparheimer-Politik, die Austeritätspolitik, das hat ja nichts mehr mit Sparen zu tun. Das ist ja wirklich auf Teufel komm raus. Das bricht unserer Gesellschaft und wirtschaftspolitisch das Genick. Denn ein Land ist keine schwäbische Hausfrau, sondern ein Land kann prinzipiell Schulden machen bis nach Meppen. Wichtig ist vor allem, es muss Investitionsanreize schaffen und im Zweifelsfall dafür halt auch Kredite aufnehmen. Und mit den Investitionsanreizen auf öffentlicher Hand kommen auch wieder Investitionsanreize in privatwirtschaftlicher Hand. Aber zu assoziieren, eine schwarze Null heißt, der Staat, der gibt nichts aus, bitte, jetzt habt Vertrauen und investiert, liebe Privatwirtschaft, das klappt nicht. Das ist auch bei Roosevelt damals, der wollte auch unbedingt den Haushalt konsolidieren, auch da ist es in die Wicklung gegangen. Also es ist wichtig, dass man investiert. Es ist egal, ob man dafür einen Kredit aufnimmt oder ob man genug Einkommen hat durch Steuern, aber man muss investieren. Und wenn man sich da im falschen Moment sagt, ich spare jetzt mal alles, dann haben wir bröckelnde Schulen. Und das ist nicht gut. Das ist der Anfang von Dekadenz im Römischen Reich bis Hass und Gesinn. Das ist geschichtlich, wirtschaftspolitisch, geschichtlich kann man das überall verfolgen. Deswegen weg mit der schwarzen Null. Allerdings braucht es da, glaube ich, 2/3 Mehrheit. Und das wird mit der Linken alleine schwer. Ist wie es ist.
Sehen Sie es als Option, unendlich viele Schulden zu machen, oder sollte es einen Schuldendeckel geben?
Was heißt unendlich viele Schulden? Wenn man so schlecht wirtschaftet, dass man unendlich viele Schulden machen muss, dann ist ein anderes Problem, das ich bekämpfen würde. Für mich ist es wichtig, dass man sich da keine Grenze setzt in dem Sinne, sondern dass man einfach sagt, was brauchen wir, was braucht der Staat zum Funktionieren und wie kommen wir da hin? Denn was viele zum Beispiel gar nicht wissen, der Anteil des Bundeshaushalts am BIP, der liegt bei 10%. Wenn jetzt jemand von 2% NATO-Ausgaben labert, das sind 20% vom Bundeshaushalt. Der lag zu Adenauer-Zeiten aber über 15% der Anteil vom Bundeshaushalt vom BIP. Das heißt, wir haben sogar schon Steuerverluste von über 50% relativ betrachtet. Und alle labern noch, wir müssen Steuern sparen. Das passt nicht. Wir brauchen keine Kredite aufnehmen, wenn wir faire Steuern haben. Und das ist klar. Die Hoffnung der einen ist immer nur zu sagen, ey, wir wollen keine Steuern zahlen, nimm lieber einen Kredit auf. Und die Logik ist falsch.
Okay, Sie haben jetzt schon die Steuern angeführt und
okay.
Da würden wir dann einfach mal direkt anknüpfen, und zwar bei der Vermögenssteuer. Sollte eine eingeführt werden, und wie soll durch diese Vermögenssteuer denn das Vermögen anders als es momentan verteilt ist, verteilt werden?
Also die Linke hat aktuell sogar zwei Konzepte. Einmal eine Vermögenssteuer oder mehrere Vermögenssteuer, höhere Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer und eine Vermögensabgabe. Die Vermögensabgabe würde zum Beispiel bedeuten, jemand, der 2 Millionen Privatvermögen und 5 Millionen Betriebsvermögen hat, der hat eine Ruhe und darüber muss er zahlen. Zum Beispiel jemand, der 3 Millionen Privatvermögen hat, muss dann eine Vermögensabgabe von 6.000 Euro zahlen, irgendwo zu die Mille. Damit kann man den Corona-Kredit finanzieren, das gestreckt über 20 Jahre ungefähr. Und das andere ist die Vermögenssteuer, die gibt es ja immer noch, die wurde nur ausgesetzt vom Bundesgerichtshof, weil, glaube ich, der Grund und Boden nicht sauber bewertet werden konnte. Mittlerweile kann der aber bewertet werden. Wir haben da ja auch, die Bayern haben da ihr eigenes Modell oder was da immer ist, aber grundsätzlich können wir das bewerten. Und ich würde sie sowieso einführen. Das Spannende ist nämlich nicht unbedingt das Geld, was man einnimmt, sondern die Vermögenssteuer ist das, hat auch das Instrumentarium, um zu zeigen, wie reich sind die Reichen wirklich. Das weiß bisher kein Schwein, aber durch eine Vermögenssteuer kann man das endlich mal transparent machen und dann entsteht auch ein ganz anderer gesellschaftlicher Handlungsdruck. Und ich glaube, dann wird man auch wissen, wo es fair ist und wo es nicht mehr fair ist.
Okay.
Wenn ich zu schnell rede, sagen Sie, ich habe das Zeitfenster im Auge.
Alles gut. Warum sollten in Deutschland die Steuern erhöht werden, obwohl wir bereits Spitzenreiter sind?
Vielleicht zahlen die anderen viel zu wenig Steuern. Ich würde mal andersrum sagen, Starbucks bekommt sogar Geld wieder. Große Konzerne, die können eigene Steuerverträge mit dem Finanzamt machen, um zu sagen, ich möchte aber einen anderen Steuersatz haben. Wir haben keine Quellensteuer, das heißt, man kann es in Deutschland verkaufen, aber woanders versteuern. Und gleichzeitig fahren wir noch intern im eigenen Land das Konzept verlängerte Werkbahn, billig produzieren lassen in Ostdeutschland und versteuert wird im Westen, die haben dann das ganze Geld. Die Steuern, ehrlich gesagt, die müssen nicht nur höher sein, ich sage mal zum Beispiel 53% Spitzensteuersatz, die müssen auch gleichzeitig durchgesetzt werden. Und das ist eher ein Problem der Durchsetzung fast schon, als dass es der Betrag selber ist. Wenn man bedenkt, dass in Bayern teilweise die Planstellen massiv unterbesetzt sind in der Finanzverwaltung, nach dem Motto, wir gucken nicht so genau hin, das ist ein Standortvorteil, dann haben wir da ein Problem. Und ich weiß nicht, ob das im Unterricht drangenommen wurde. In NRW gibt es eine Stadt, die heißt Monheim. Monheim hat folgendes Konzept gemacht. Monheim hat gesagt, ich halbiere die Gewerbesteuer. Alle Unternehmen aus der Umgebung, aus den Nachbarstädten, sind alle nach Monheim. Allein durch die schiere Masse an Unternehmen hat Monheim richtig viel Asche. Die haben, glaube ich, jetzt 20 Millionen Euro in der Green Mills Bank versenkt, aber trotzdem tut denen das nicht weh. Das Problem ist, alle anderen Städte drumherum, die haben jetzt nichts mehr. Die haben gar keine Gewerbesteuer nehmen, weil die ganzen Gewerbeunternehmen verloren haben. Und ich halte nichts von diesem Unterbietungswettkampf. Ich habe weniger Steuern als du, dann mache ich wieder weniger, dann machst du wieder weniger. Irgendwo muss der Staat von finanziert werden. Und bisher geht keiner von der Seite ran, was brauchen wir, damit der Staat läuft. Von der Überlegung ist noch nie jemand rangegangen, bewusst außer der Linken. Wir gucken immer nur, oh, die Wirtschaft. Ich sage, wer nicht bezahlen will, da ist die Tür. Ganz einfach. Dann machen wir aus Deutschland einen Luxusstandort und gucken wieder ein bisschen mehr auf einen ausgeglichenen Handels. Wir haben jetzt einen Handelsüberschuss beim Export, der so massiv ist, dass wir irgendwann einen nackten Menschen in die Mann in die Taschen greifen. Weil irgendjemand muss ja mit Import miese machen, wenn wir mit Export plus machen. Und das kann es nicht sein. Also irgendwo haben wir da, wir haben uns auf Export fokussiert und unser Binnenmarkt, unsere Innenstädte gehen gerade über die Wupper. Und ich möchte gerne mit Steuern ein bisschen regulieren, würde ich vorschlagen, dass man einfach wieder hinkommt, dass der Binnenmarkt gestärkt werden kann. Auch geschützt vor den anderen, die das ganze Geld sonst absaugen.
Okay, also möchten Sie quasi
mehr 53% Spitzensteuersatz. Wir machen die Kapitalertragssteuer wieder hoch, dass die auf Einkommensteuer entsprechend ist, dass man da auch wieder was reinbringt. Und was auch der Fall ist, nur als Beispiel, ich glaube unter Adenauer war die Spitzensteuersatz bei knapp 64%. Das ist dann, ich glaube, ich kann auch eine Lanze brechen für die SPD. Alexander Jorde saß mal bei Lanz und wurde gefragt, was wäre ihr Spitzensteuersatz. Und er hat gesagt, oh, 80%. Der andere hat doof geguckt. Dann hat er das so gesagt, ja, wenn jemand 100 Millionen hat und 80 Millionen abgeben muss, hat er immer noch 20 Millionen. Jeder in der Fußgängerzone würde mit dem tauschen können. Also insofern, der Spitzensteuersatz trifft ja nicht jeden, sondern wirklich nur die Reichen. Und denen tut es echt nicht weh, sagen wir es mal so, wie es ist.
Sie haben vorhin schon auf die Politik angesprochen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, möchten Sie vor allen Dingen die innerdeutsche Wirtschaft fördern. Mhm. Was möchten Sie und Ihre Partei dafür tun, den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu halten, zu machen? Vor allem, wenn ja, wie Sie gerade eingeführt haben, Sie eigentlich dafür sind, Steuersätze etc. Anzuheben. Ich meine, dann ist es ja für Unternehmen, wie Sie schon angeführt haben, lukrativ eben ins Ausland zu gehen, wo Steuersätze niedriger sind.
Das ist ja das, was ich sagte. Wer die Milch trinken will, muss das Futter für die Kuh bezahlen. Und es kann nicht sein, dass man immer nur in Deutschland ist, um die Konsumkraft, die Kaufkraft abzugreifen, aber das ganze Vermögen, was man hat, mit Ausland transferiert. Das ist auch nicht sinnvoll. Wir haben ganz viele Unternehmen, die hier arbeiten, die KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen, also Handwerker, Bauern etc., Einzelhändler, die gehen alle leer aus bei allem, was die Konzerne hinterhergeworfen bekommen. Die können nicht ihren Firmensitz mal eben nach Irland verlagern oder ich weiß nicht, der Teufel was. Und es ist wichtig, dass man die Kleinen schützt gegen die Großen. Ich will es mal andersrum beschreiben oder ein bisschen philosophisch beschreiben. Der Markt, die freie Marktwirtschaft kann nur funktionieren, wenn alle Handelspartner auf Augenhöhe zueinander stehen. Wenn immer einer am längeren Hebel sitzt, dann haben wir ein Problem. Und meistens sind es die Verbraucher, die gelackmeiert sind, muss man ehrlicherweise sagen. Und unsere Bauern, wenn man das Beispiel Lebensmittel mal ansieht, während Corona ist, glaube ich, ein Preisanstieg von 20-25% bei Lebensmitteln gewesen. Das ist aber keine Kette nach dem Motto, wenn man oben dran zieht beim Verbraucher, haben unten die Bauern und Tier und Umwelt mehr, sondern es ist ein Gummiband. Wenn ich oben dran ziehe, zahlt der Verbraucher mehr. Der Lebensmitteleinzelhandel kassiert jetzt schon 40% der Wertschöpfung und unten kommt nicht mal 14% Wertschöpfung an. Und das ist eine kleine Anfrage der Linken gewesen, um zu fragen, wo bleibt das Geld? Und wir müssen das Geld einfach wieder dahin führen, wo auch damit was gemacht wird und nicht, wo es einfach versickt.
Und wie wollen Sie das schaffen, dass mittelständige und eben auch kleinere Unternehmen da besser dastehen?
Also Konzepte,
gibt es da konkrete Konzepte, die Sie vielleicht einmal kurz umfassen können?
Also mein Lieblingskonzept, das ist aber nicht im linken Programm, das ist das ESUS-Label aus Frankreich. Ich habe das auch mitgebracht, wenn Sie sehen. Das funktioniert nach dem Prinzip, Aktienunternehmen dürfen nicht mitmachen. Die Rendite kommt nicht über den Betrieb, in den ich investiere, sondern über eine Steuervergünstigung vom Staat. Und nur dann, wenn ich auch investiert habe. Das Prinzip, was wir aktuell erleben in Deutschland, ist, wir schmeißen allen Geld hinterher aus Steuervergünstigung und hoffen, die investieren dann. Diese Logik funktioniert nicht. Erst muss was passieren und dann kann man es vergüten. Und deswegen finde ich dieses ESUS-Label sehr spannend. Ansonsten, was jetzt Deutschland angeht, es gibt ja von Start-up-Förderung bis hin zu, ich sag mal zum Beispiel, Erbpachtmodelle in der Landwirtschaft. Oder man stellt Räumlichkeiten mit entsprechenden Pachtkonditionen zur Verfügung für kleines Gewerbe, dass sie da auch Fuß fassen können. Wenn es nach mir geht, würde ich sogar Gewerbeflächen pachten lassen von den Kommunen und dann zu fairen Konditionen weitergeben an die entsprechenden Unternehmer, dass sie auch Fuß fassen können. Weil die Abzocke bei den Mieten ist ja auch für die Gewerbetreibenden ein Problem. Und ein spannendes Konzept, was man in Madrid und Pontevedra sehen kann, das sind spanische Städte, autofreie Innenstädte. Dadurch haben sie statt Autostraße, haben sie auf einmal richtig große Außengastronomie, Leute bummeln, sie haben es entschleunigt und durch die Entschleunigung steigt der Konsum. Das ist wie im Supermarkt. Sie sollen ja auch nicht schnell durch, sondern möglichst lange, damit sie möglichst viel kaufen. Das Prinzip muss sein, entschleunigen und nicht immer beschleunigen. Und das würde auch zu mehr Teilhabe führen.